Heute wieder eine wilde Reise in eurem frisch geschwibbelten Kölsch. Einwöchige Urlaubspause ist es gewesen, aber die hat sich für mich gelohnt. Davon habe ich natürlich ein bisschen berichtet, bevor wir uns in Rage geredet haben, Martin.
Ja, ich habe erstmal quasi noch ein bisschen zurückgerudert, nachdem mir vorgeworfen wurde, ich würde mein Stadionerlebnis aus Hamburg absichtlich skippen und quasi deswegen den Podcast ausfallen lassen. Ich habe natürlich erzählt von meiner Auswärtsreise mit dem VfB und einem der bitteren Stadion-Live-Erlebnisse. Und dann haben wir uns natürlich über die Farce bei der WM-Auslosung unterhalten, sind hinten raus auch noch ein bisschen sportlich geworden. WM Formel 1 war nicht so spannend. Bengt fand ihn zumindest ein bisschen spannender.
Ja, reicht. Also es war, ja, ihr hört die Einschätzung im Podcast, aber markiert euch bitte schon mal den 27.06. bei euch im Kalender. Da gibt's einen Super Bowl zwischen Kap Verde und Saudi-Arabien. Freut euch drauf, genau wie auf die Folge.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn!
Ich weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber...
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010!
You have a timeout! The sign of the user Curry! Wait a minute! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Ich habe fertig.
Donnerstag, 11.20 Uhr und... ganz genau 30 Sekunden, hervorragender Zeitpunkt zu einer neuen Folge von eurem frisch geschwebelten Kölsch mit einem... erholten Bengt Kunkel, zurück aus dem Urlaub.
Jein, es war kein Erholungsurlaub. Also letzte Woche haben wir dann doch spontan ausfallen lassen, weil, wie du richtig sagst, ich unterwegs war. Aber es war Skifahren angesagt, beziehungsweise für mich Snowboard. Hat sehr viel Spaß gemacht, aber bist halt auch jeden Tag um 7 schon wach, schläfst immer nur so mäßig gut und dann den ganzen Tag auf der Piste. Also mit Erholung hat es wenig zu tun, aber war trotzdem geil.
Glaube ich. Wo wart ihr?
Ischgl.
Ischgl, schön. Aber habt ihr das Opening noch mitgenommen? Ist ja quasi immer so ähnlich wie Malle-Opening am Anfang des neuen Jahres, dann quasi das Skifahr-Opening, aber ihr seid fast ein bisschen zu spät dran gewesen, oder?
Ja, richtig. Opening war die Woche davor. Hab aber erst überhaupt davon mitbekommen, dass wir knapp nach dem Opening da sind, als ich mir Snowboard-Schuhe gekauft habe, weil der da gesagt hat, oh, Ischgl, geil, seid ihr dann zum Opening da? Ich so, keine Ahnung, Mann, ich setze mich Dienstag ins Auto und dann gucke ich, was passiert. Haben dann rausgefunden, dass Rita Ora da war. Letztes Jahr hätte ich mich dann doch sehr geärgert, wenn ich das Opening um eine Woche verpasst hätte. Da war es nämlich Ellie Goulding, aber das habe ich auch dann erst in Ischgl erfahren.
Boah, ich habe sowas auch noch nie mitgemacht. Ich bin eigentlich ansonsten immer derjenige, als ich noch Ski gefahren bin, der dann meistens immer eher zur späten Saisonphase gegangen bin. Ich glaube, ich war noch nie im Dezember Skifahren. Sondern meistens dann immer erst so Februar, März. Weil das ist ja auch, wenn wir ehrlich sind, gut, ihr wart jetzt in Ischgl, da liegt auf jeden Fall Schnee. In Deutschland kannst du ja im Dezember noch nicht Skifahren, gefühlt. Also hier dieses ganze Oberstdorf, wahrscheinlich oben auf dem Gipfel liegt schon auch irgendwie Schnee. Aber... ansonsten sind wir ja mittlerweile in einer Klimazone angekommen, wo der Dezember jetzt noch nicht so wirklich schneeversprechend ist.
Ja, das stimmt. Also in Ischgl hat es schon funktioniert. Da bist du eigentlich hoch genug. Aber man hat schon auch gemerkt, gut, es hat jetzt noch nicht 4 Monate durchgeschneit. Also letztes Jahr dieses Jahr waren wir auch schon im März. Wollten dann jetzt aber den Dezember mal mitnehmen, weil hat von uns auch noch nicht so regelmäßig jemand gemacht. Und ja, mal gucken, vielleicht kommt im März dann nochmal ein Skivorurlaub, weil macht schon auch einfach immer Bock, ne? Also es war jetzt für mich gefühlt das dritte Mal, dass ich jemals auf dem Snowboard stand. Ich habe es in Kanada gelernt, als ich da im Auslandsjahr war. Und danach aber auch nie wieder Snowboarden gegangen. Also jetzt 2025 war das erste Mal, dass ich dann seit 7 Jahren wieder auf dem Brett stand. Dafür funktioniert super, aber ich habe auch Bock, das weiterzuführen.
Glaube ich. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich würde trauen, ist das falsche Wort. Ich habe von meinem Doc die liebe Anweisung mitbekommen, das Skifahren erstmal so ein bisschen sein zu lassen, weil die Wahrscheinlichkeit, wenn du da noch einmal auf die Schulter fällst, sie direkt wieder irgendwie rausspringt und dann was Schlimmeres passiert, ist relativ hoch. Ich werde trotzdem, glaube ich, irgendwann mal wieder antesten, aber dann natürlich fährst du halt die ganze Zeit im Hinterkopf mit diesem Gedanken, ja gut, also auf jeden Fall mal nicht nach rechts fliegen und am besten irgendwie gar nicht hinfliegen, aber ich habe eure Insta-Bilder gesehen und das sah schon echt geil aus.
Also kommst du im März mit, sagst du?
Ja, weiß ich noch nicht. Vielleicht muss ich mir nochmal den Kopf durchgehen lassen. Aber gib noch einmal kurz ein Skill-Update von, also können ja einmal die Spontan-Gruppe machen, mit der ihr da wart. Felix ist da schon mit Abstand der geübteste Fahrer, oder nicht?
Ja, und der unvorsichtigste. Ja, gut. Aber das merkt man dann schon, dass der natürlich jeden Kicker, jede Rampe und jeden Backroad-Track dann irgendwie mitnimmt und sich dann im Skigebiet schon sehr gut auskennt und austoben kann. Ja, ich war glücklich, dass ich das erste Mal so ein bisschen gehüpft bin. Also ich habe mal den Boden verlassen, das war für mich ein kleines Highlight. Jona fährt auch echt überraschend gut, also, oder was heißt überraschend gut? Ich wusste es schon, aber ich glaube, wenn man von außen drauf guckt, dann denkt man gar nicht, dass er so ein drippy Snowboarder ist. Und ansonsten, Dominik hatten wir noch dabei, ist auch einer unserer Cutter. Stimmt. Der ist eher so der gemütlichere Fahrer. Also der lässt sich da nicht hetzen, hat dann aber auch nichts dagegen, dann mal zu sagen, ey, ja, nö, wenn ihr schnell fahren wollt, macht, ich fahre dann alleine. Also habe ich super, auch Respekt Dominik. Vor, ne? Ja, absolut. Super. So, ja. Und vor allem ab einer gewissen Gruppengröße kriegst du es ja eh nicht mehr koordiniert. Das ist ja auch sowieso das Nervigste beim Skifahren überhaupt, wenn du dann irgendwie mit 8, 9 Leuten unterwegs bist. Die einen wollen das machen, die anderen wollen das machen, die nächsten wollen das machen. Ja, und dann versuch dich mal zum Mittagessen zu treffen. Ja, viel Spaß dabei.
Ja, glaube ich. Aber also sehe ich genauso wie du, das ehrt auf jeden Fall ein, wenn man da sagt, ey, okay, kenn deine eigenen Grenzen und wenn ihr da jetzt irgendwie schnell runterrasen wollt, dann mache ich mir halt einen ganz entspannten. Shoutouts an Dominik an der Stelle. Gut, also Bengt war Skifahren. Wir müssen tatsächlich noch ein bisschen ausholen, weil ich tatsächlich von zwei Leuten in meinen Insta-DMs die Anfrage bekommen habe, ob mein Stadionerlebnis in Hamburg so schlimm war, dass wir den Podcast direkt skippen. Das war es tatsächlich nicht. Das war es tatsächlich nicht, obwohl es aus VfB-Sicht natürlich ein rabenschwarzes Auswärtsspiel war, von dem ich trotzdem einmal kurz ein bisschen erzählen möchte. Wir sind ja quasi in der Woche, wo wir geskippt haben, stehen geblieben bei meinen Stadion-Touren 2 und 3. Das Dortmunder Stadionerlebnis habe ich euch ja noch erzählt.
In 2 Wochen, oder?
Ja, genau. Das Dortmunder Stadionerlebnis habe ich euch ja quasi noch erzählt. Und dann war letzten Samstag Hamburg und letzten Mittwoch Bochum dran. Bochum müssen wir nicht so viel machen. Das war auch einer der sehr schlechteren Fußballspiele. Ich glaube, Stuttgart geht früh durch ein Eigentor in Führung, dran rote Karte für Bochum und die zweite Halbzeit passiert einfach gar nichts, weil Stuttgart nichts macht und Bochum nichts kann. An der Stelle muss ich nochmal sagen, ich fand das schon immer im Fernsehen extrem geil, aber tief im Westen von Herbert Grönemeyer live im Stadion, also dagegen ist You Never Walk Alone in Dortmund wirklich ein Fliegenschiss.
Ja, das ist halt auch, also ich meine, da hatten wir es ja vor 2, 3 Wochen auch mal drüber. Das ist ja auch genau das Thema, so, das passt halt zu Bochum, so, und das ist dann ein eigenes Ding, und das haben sie sich nicht von irgendjemandem abgekupfert und dann gesagt, ey, Herbert, sing das mal für uns ein, sondern der ist halt ein Bochumer Jung, und der hat halt eine Lunge aus Kohlenasche oder was auch immer, und da merkst du halt einfach noch, das ist echt, das passt zu diesem Club, das passt zu dieser Stadt, das passt zum ganzen Surrounding.
Also das fand ich, das war tatsächlich mein Highlight an dem Mittwoch, weil spielerisch war es jetzt nicht wirklich, wirklich spannend. Und dann, ja, der Samstag in Hamburg, muss ich ehrlich sagen, war, und das klingt jetzt im Nachhinein doof und jetzt, mein Gott, das ist auch schon wieder 10, 14 Tage her und dieser erste Frust, der da natürlich passiert, wenn du in Überzahl gegen einen Aufsteiger das 2-1 kassierst, kann ich dir schon mal sagen, die Rückfahrt von Hamburg nach Düsseldorf war auf jeden Fall ein 3,5 Stunden Anschweigen, weil Paula war ja auch dabei. Die hatte einmal quasi die volle Breitseite des Fußballfreundes bekommen. Ich sag sogar im Nachhinein, ich fand es irgendwie geil, da live dabei gewesen zu sein, weil natürlich ist das aus VfB-Sicht ein absolut scheiß Moment gewesen. Aber jetzt mal so, also wann hast du das, ne? Also wenn wirklich ein Aufsteiger in Unterzahl aus einem eigenen Freistoß im eigenen Stadion kontert und das 2-1 macht. Ich sag dir ehrlich, gut, wir haben bei Dortmund drüber geredet, dass das Stadion laut sein kann, wenn es wirklich um was geht. Ich habe 1, 2 Stadien schon gelebt, also das war besonders, sag ich dir ehrlich. Also da ist das Dach weggeflogen und da lagen sich Leute in den Armen. Das, also in dem Sinne war es irgendwie cool, live dabei gewesen zu sein, obwohl natürlich in dem Moment, wo es passiert, das, also willst du davon natürlich nichts wissen, aber im Nachhinein gucke ich da drauf und sage, das war irgendwie schon ein besonderes Stadionerlebnis.
Ja, ey, check ich zu 100% so. Und ich meine, es gab ja auch noch nicht wieder so viele Heimsiege für den HSV seit der Bundesliga-Rückkehr, ne? Also ja. Ich glaube, sie haben gegen Heidenheim gewonnen und sie haben zu Hause Mainz geschlagen. Ansonsten war es bislang zu Hause, ja gut, zu Hause ist die Bilanz schon nicht so schlecht vom HSV, muss man gerade sagen. Aber ja, dann gerne mal einmal kurz deinen Kommentar zu der Freistoßvariante. Die war ja wirklich Hammer. Also ein kurz ausgespielter Freistoß, aus dem du dir wirklich in unmittelbarer gegnerischer 16er-Nähe den eigenen Gegentreffer in der 90. Minute fängst. Da wirst du doch bescheuert, oder?
Es geht ja noch vorher los. Du spielst quasi ab Minute 80 in Überzahl. In einem Spiel, wo ich ehrlich sag, Mann, das ist für mich ein klassisches 50-50-Spiel gewesen. Stuttgart kam aus einer Europapokalwoche, der HSV musste so ein bisschen und war dann auch einfach ein aufmüpfiger Aufsteiger, deswegen war es nicht so dieses klassische VfB ist Favorit und schaukelt das schon irgendwie. Und dann kommt diese rote Karte in der 80. Minute und das Spiel kippt so ein bisschen natürlich dann pro VfB, weil der HSV sich hinten einigelt, aber Stuttgart jetzt auch nicht so wirklich zwingend gewesen. Und dann, wie gesagt, 4 Minuten Nachspielzeit, 94. Minute, bekommst du einen Freistoß. Überragende Entfernung. Was sind das? 17, 18 Meter vorm Tor, so ein bisschen rechts versetzt und du denkst, okay, das ist halt die letzte Aktion des Spiels. Wenn der reingeht, gewinnst du es und ansonsten gehst du hier halt mit einem Punkt raus. Mein Gott, dann ist es halt so. Wie gesagt, das kaufst du dir in Europapokalsaisons ein, dass du dann auch mal so Durchhängerspiele hast. Und dann kommt diese Variante Stiller, der irgendwie Undav mit einem Pass empfangen will, obwohl, also es funktioniert ja in 10 Jahren nicht, weil Undav irgendwie nochmal 5 Meter weiter steht. Der HSV riecht das und kontert dich wirklich mit einem Mann weniger im eigenen Stadion aus. Und du sitzt da so oben und denkst, das ist jetzt nicht passiert. Und dann natürlich, mein Gott, über so ein Spiel, wenn du in Hamburg bist, du frotzelst natürlich auch schon immer mal wieder mit dem ein oder anderen HSVler. Und dann musst du da natürlich, also da kommen ja von allen Seiten, also kommen sie da quasi auf dich eingeflogen und das nimmst du dann auch in der Phase so mit. Aber also in dem Moment, als es passiert ist, ich saß einfach nur auf meinem Platz und habe den Kopf geschüttelt und dachte so, das ist jetzt nicht passiert, Mann.
Ja, das verstehe ich schon. Aber mein Gott, passiert halt, da hatte einer eine Idee und da warst du dann im Zweifel nicht drauf vorbereitet. Halt auch big Shoutouts an den HSV, so dass sie es dann geschafft haben, das für sich zu nutzen. So wach musst du in der 90. halt auch erstmal sein. Also in dem Sinne, ja, für den HSV auch ein wichtiger Sieg, ne? Also ich glaube, hat die ja zumindest mal im Mittelfeld gesichert. Dann kam jetzt noch der Heimsieg im Derby da noch mit
HSV
dazu.
HSV ist gerade eh ganz, also was ist das für eine HSV-Woche? Die gewinnen erst dieses Spiel auf diese Art und Weise gegen Stuttgart. Dann unter der Woche war ja dann auch quasi für die Pokal, wo sie im Elfmeterschießen gegen Kiel rausfliegen. Also ein absoluter Downer. Und dann hier dieses vogelwilde Nordderby gegen Bremen, was ich auch, also einfach auch, weil wir es jetzt extrem lange nicht mehr hatten. So, wann gab es das letzte Bundesliga-Nordderby? Ja, 7, 8 Jahre oder so? 2017, also ist ja auf jeden Fall schon eine Weile her.
Wahrscheinlich, ja.
Und das Spiel war ja auch ein absoluter Banger, also als HSV-Fan. Ich weiß, die hatten sehr, sehr viele harte Jahre, aber die letzte Woche hat da tatsächlich geschmeckt.
Ja, absolut und keine Ahnung, also irgendwie war das ein ganz besonderes Nordderby. Also man hat da schon gemerkt, gut, es ist irgendwas, was Besonderes, was Magisches drin, wenn dann da halt Pyro gezündelt wird und es dann auch ein bisschen neblig ist. Yusuf Paulsen dann sein erstes Tor schießt für den HSV. Super spannendes Spiel, geht am Ende 3-2 aus. Vuskovic kommt rein und macht dann sein Tor mit der Hacke, also der kommt da, ist nicht reingekommen, hat von Anfang an gespielt, aber wirklich mit einem Scorpion-Kick. Ich hatte das Gefühl, als der HSV gegen Bremen angepfiffen wurde, war die Weltkurs wieder in Ordnung. Da gab es keine Diskussion um VAR, da gab es keine Gianni Infantinos, die wilde FIFA-WM-Vergaben oder Verlosungen durchführen, sondern da ist nochmal wieder ehrlich 2008 und eine Papierkugel liegt auf dem Feld, was ein Europa-League-Duell entscheidet.
Ja, und ey, ganz ehrlich, nochmal diese Hamburger Torhymne, ich weiß, wenn du sie gegen dich hörst, dann fuckt sie dich ab, ist das ein unfassbarer Banger von Scooter. Mhm. Also nochmal, wenn da dann wirklich dieses und es gibt wirklich viele Rotztorhymnen in der Bundesliga, der HSV hat wirklich eine der besseren. Also das muss ich auch schon nochmal sagen, das war, also das fühlt man, glaube ich. Natürlich, wenn dein Verein das Gegentor kassiert, denkst du dir auch so, ja, gut, dann scootert jetzt mal wieder los. Aber ansonsten haben die schon viel richtig gemacht. Ich finde auch generell so beim HSV dieses Stadionerlebnis, ich finde das alles ein bisschen stimmiger. Ich finde die Mucke da cool. Natürlich nochmal, ich habe jetzt ein Spiel miterlebt, wo der HSV extrem gut gespielt hat und in der 94. Minute das 2-1 gemacht hat. Ich möchte den BVB nicht zu sehr bashen, weil ich nochmal auch davon ausgehe, wenn das in Dortmund passiert, dass da dann auch ein bisschen mehr los ist. Aber das war in Hamburg, fand ich schon sehr, sehr stimmig alles.
Ja, das absolut. Aber wenn du gerade sagst, HSV-Banger-Torhymne, also wenn ich da jetzt gerade durchgucke, mir fallen nicht so viele beschissene Torhymnen auf. Ja, nee, keine Ahnung. Also, was sind für dich die schlechtesten drei der Bundesliga?
Mal, ja, lass mich mal aufmachen. Warte, ich mache mir einmal die Bundesliga-Tabelle auf. Mhm. Nicht, dass ich jetzt hier irgendjemand. Ich muss die Vereine quasi immer einmal vor mir sehen.
Ja, ich habe auch nicht alle Torhymnen im Kopf. Also, viele hat man dann schon irgendwie im Kopf drin. Aber jetzt zum Beispiel.
Ja, okay, geht schon mal los. Ich sehe Leipzig. Oh mein Gott, was ist das?
I feel good als Torhymne?
Ja, nee. Finde ich nicht gut.
Ja, okay.
Und das hat nicht mal was mit Leipzig zu tun. Finde ich einfach, also finde ich wirklich nicht so
passt
gut.
Passt nicht. Ja, es passt nicht so zwingend. Das stimmt schon. Okay, gut. Leipzig gebe ich dir.
Okay, Bayern nervig, aber schon auch irgendwie mittlerweile Kult.
Ja.
BVB ist, sag ich, was haben die? Her, BVB, her, oder?
Die haben
Ole, hier kommt der BVB. Die haben Ole, genau, hier kommt der BVB. Ja, ist clean. Leverkusen.
Oh, Bayer,
ja, Leverkusen. Finde ich jetzt auch nicht so cool.
Ich finde es geil. Die holt mich ab. Die macht im Stadion auch Spaß.
Ja, okay, jetzt wo ich gerade so ein bisschen die Tabelle durchgehe, gibt es schon auch viele Banger.
Ja, Köln-Banger. Also die meisten haben echt ganz gute
Gladbach Torhymnen. Gladbach cool, also Bremen geil mit der Nordhupe.
Ich finde Wolfsburg auch geil. Also,
Ramble-Lamme-Ding-Dong.
Ja, Ramble-Lamme-Ding-Dong macht auch einfach Spaß. Mainz und Augsburg sowieso, auf die Stadt angepasst, ist schon ganz gut. Also die meisten
Ich nehme meinen Take zurück. Ja, ich nehme ihn zurück. Ja. Ich finde, die Torhymnen sind doch schon okay. Hatte ich anders und falsch im Kopf.
Nun gut, dann sei das mal, lassen wir das so stehen, kommen dann aber rüber, bleiben beim Fußball, gehen aber auf die etwas höhere Metaebene, wenn du nichts mehr zur Bundesliga hast.
Ja, können wir gerne machen.
Weil am Freitag hat sich, glaube ich, das schrecklichste Schauspiel ereignet, was die letzten Jahre im Profifußball, ja, so hergegeben haben. Donald Trump und Gianni Infantino haben die WM ausgelost. Und meine Fresse, es war ja wirklich eine zweistündige Shitshow. Also das war ja der absolute Wahnsinn. Was sich da alles aus den Fingern gezogen wird, um sich einem Donald Trump da anzubiedern, dann kriegt er einen eigens erfundenen Friedenspreis, um die USA zu huldigen und was auch immer. Du holst generell, das war sowieso, es ging damit los. Auslosung, bla bla bla, erstmal eine Stunde Show, du hast einen Iker Casillas im Publikum, Julian Nagelsmann, wie sie alle heißen, so die Reichen und Schönen des Fußballs sind da, wen interviewst du? Football Quarterback, gute Idee, wirklich top Lösung, Jungs. Weiter geht's dann mit dieser Farce von Friedenspreis und dann holst du irgendwie die Leute auf die Bühne, die diese WM auslosen sollen und da habe ich es dann komplett verloren. Shaquille O'Neal, Tom Brady, irgendein Baseballspieler und ein Basketballer war, glaube ich, Wayne Gretzky war noch dabei. Drei US-Amerikaner, ein Kanadier, kein Mexikaner, kein Fußballer mit dabei. Also wirklich, Hammer. Es ging einzig und allein um die Inszenierung. Heidi Klum steht da in irgendeinem glitzernden Fimmel. Was hat Heidi Klum da verloren? Also ich habe mich wirklich 2 Stunden lang einfach nur geschämt, diesen Kram anzugucken.
Okay, es sind jetzt viele Punkte, auf die ich eigentlich gerne alle eingehen würde, weil ich...
Ey, wir können uns Zeit nehmen dafür, ist gut.
Ja, okay, weil ich natürlich... Dann nehmen wir uns ein bisschen Zeit dafür, weil ich also erstmal damit anfangen möchte, dass ich dir in vielem beipflichte, aber nicht in allem. Und ich lass mal anfangen in den Dingen, wo wir uns nicht einig sind, weil ich glaube, die offensichtlichen Dinge, dass Trump einen Friedenspreis bekommt, das habe ich dir schon erzählt, direkt quasi, als es passiert ist. Ich war im Gym, bin nach Hause gefahren, habe deswegen auch quasi nur so ein bisschen einen Teil dieser Auslosung mitbekommen. Saß in der Bahn, habe eingeschalten und dann kam genau dieser Moment, ich habe alles um mich rum vergessen, einfach auch vergessen auszusteigen, als ich dann gesehen habe, dass Donald Trump diesen Friedenspreis bekommt. Also da sind wir uns natürlich einig, dass das einfach, also haben sich zwei gesucht und gefunden mit Infantino und Trump und die haben da ihre eigene Show abgezogen. Ich muss sogar ehrlich sagen, ich fand die Auslosung an sich, dass du da jetzt einen Chuck hinstellst, einen Brady und einen Gretzky, das fand ich stimmig. Klar, wenn kein Mexikaner dabei ist, gut, dann sind wir wieder bei einem anderen Thema. Das ist dann fragwürdig. Ich finde, die Besetzung an sich fand ich jetzt nicht kacke, Mann. Das sind absolute A-Lister aus ihrem Sport und die Weltmeisterschaft findet in Amerika und Kanada statt und da sind das die Nummer 1 Sportarten. Deswegen fand ich das jetzt gar nicht so schlimm. Ich fand es auch nicht schlimm, dass Heidi Klum das Ding moderiert. Ich meine, die hat das auch 2-6 gemacht, als in Deutschland WM war. Also das finde ich alles schön und gut und mittlerweile hat man sich auch dran gewöhnt, dass das natürlich auch erstmal nur Show ist. Also wer gedacht hat, dass das Ding um 18 Uhr sofort mit Kugeln ziehen losgeht, Der hat dann die letzten WM-Auslosungen nicht mitbekommen. Deswegen fand ich dieses Ganze drumherum mit den Leuten, die da waren, die Show ist für mich okay. Ich fand es aber natürlich politisch auf eine Art und Weise überzogen, wo ich mir so denke, das, und das ist auch was anderes gewesen. Das war in Katar nicht so, das war in Russland nicht so. Und da reden wir ja auch über Länder, die politisch durchaus schwierig sind. Da fand ich, hat die USA in diesem Jahr auf jeden Fall nochmal einen großen Schritt in eine ganz, ganz falsche Richtung gemacht.
Ja, also grundsätzlich, dass es da auch durchaus um Show und Inszenierung geht, verstehe ich ja auch, und bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, kommst du da heutzutage auch einfach nicht mehr drum herum. Dass Heidi Klum das 2006 schon gemacht hat, ist ja schön und gut, aber damals hatte es halt einen Deutschlandbezug, ne? So, wo ist jetzt der USA-Bezug, wenn du da ein deutsches Supermodel hinstellst, die vielleicht seit 10 Jahren... Sie lebt ja
schon da mittlerweile. Also Heidi Klum ist ja in Amerika mittlerweile schon... Unterschätzt das mal nicht, Heidi Klum ist in Amerika schon, also ein absoluter A-Promi.
Ja, okay, gut, fair, keine Ahnung, ich hätte mir zumindest aber mal für die Besetzung dann gewünscht, dass du da, pack da einen Fußballer dazu, pack da irgendwie einen dazu, der halt irgendwie ein bisschen was mit der Sportart zu tun hat, natürlich, dass du dann Tom Brady und einen Shaq hinstellst, ist erstmal ganz cool, weil es Aufmerksamkeit bringt, definitiv, und weil es auch coole Persönlichkeiten sind. Ich brauche das halt alles nicht. So, ich brauche da jetzt nicht zwingend irgendwie noch den nächsten internationalen Superstar. Ich brauche nicht, keine Ahnung, wer kommt als nächstes? Elon Musk, so, der sich dann da hinstellt und ein SpaceX-Projekt vorstellt?
Ja, der hat noch gefehlt. Ja.
Ja, also wir waren wirklich kurz davor, uns halt eine Bingo-Karte zu machen, was denn da alles noch in der Auslosung drin vorkommt. Ich war bei Tom Cruise, Jona hatte Mr. Beast, dass der da noch aufstellt. Und ich sag ehrlich, von beidem waren wir nicht so weit entfernt. Ja, und dass ein bisschen Show dazugehört, ist ja auch okay. Aber anderthalb Stunden? Ich habe auf die Uhr geguckt, es war 19.27 Uhr, als die erste Kugel gezogen wurde. Das sind 87 Minuten von irgendeiner Dummscheiße, wie man sich dann irgendwie möglichst gut darstellen kann und Sportswashing betreiben kann. Das ist dann irgendwann zu viel. Also wie gesagt, wir waren halt in Österreich und ich hatte dann auch ORF geguckt, das wurde dann da übertragen und die Kommentatoren waren da wirklich gar nicht glücklich drüber. So nach einer halben Stunde, verzeiht mir den Akzent, ich kann das nicht gut, aber ist mir egal. Ja, mei, ich hätte gedacht, es soll hier heute um Fußball gehen. Jetzt kriegt der Donald Trump ihren Friedenspreis. Wofür sind wir denn hier? Also, ich bitte euch, können wir dann endlich mal zum Fußball kommen? So, und das ging dann halt wirklich die ersten 80 Minuten komplett die ganze Zeit so. Ey, und die hatten recht, Mann. So, und das Schöne ist aber auch, dass es nicht nur in Europa oder beziehungsweise in Deutschland und Österreich so angenommen wurde, sondern die Welt hat ja gebrannt. Also die Fußballwelt ist ja komplett irre gegangen. Ich war da nebenher auf Twitter unterwegs und also von überall gab es einfach nur Hass für diese WM-Auslosung. Zu Recht, da hat man sich auch wirklich drum gerissen.
Ja, den hat man sich redlich verdient. Gut, ich glaube, dann haben wir unsere Meinung kundgetan. Oder das ist ja auch keine Hot-Take-Meinung gewesen, die jetzt gerade in Punkte Auslosung rausgekommen ist. Mexiko gegen Südafrika, Eröffnungsspiel, das gibt vielleicht so ein bisschen 2010-Vibes. Ja. Auch wenn es natürlich nicht so geil wird wie 2010. Mein erster Gedanke zu dieser Auslosung, bevor wir gleich auch auf die deutsche Gruppe kommen, ich dachte, wir bekommen bessere Spielzeiten. Ich sag dir ehrlich, okay. Also als ich jetzt diese Uhrzeiten da gesehen habe, und natürlich, man, du musst mir jetzt nicht die Zeitverschiebung erklären, aber wir hatten ja auch schon mal eine Weltmeisterschaft in Amerika. Und da waren die Spielzeiten andere. Also mittlerweile guckst du ja drauf und das sind einige Gruppenspiele, die um 3, die um 6 Uhr stattfinden und dann, natürlich dann auch viele mit europäischer Beteiligung, gerade die Österreicher, wenn du es gerade angesprochen hast, die wurden richtig verarscht, Mann. Die spielen um 4, um 6 und dann noch 19 Uhr gegen Argentinien. Aber ich dachte tatsächlich, dass man da eine pro-europäischere Lösung für den wahrscheinlich dann auch größten Markt findet.
Also, da wollte ich dich auch gerade fragen, wen meinst du mit wir? Weil wenn du auf wir als Deutschland guckst, dann muss man super. Das auf jeden Fall verneinen. So 19, 22 und 22 Uhr sind, glaube ich, die Spiele. Besser kannst du es nicht erwischen bei dieser Weltmeisterschaft, das ist so. Ja, und ansonsten sollte einen das schon nicht aus dem Hocker hauen, dass die Spiele großteils mitten in der Nacht sind. Ja, wäre sicherlich schon für die ein oder anderen Mannschaften schon auch schöner gewesen. Unter anderem halt Österreich, wenn du das dann irgendwie zu späten Abendstunden stattfinden lässt. Ich habe das schon auch erwartet, dass uns da viel in der Nacht ereignen wird. Und finde die jetzt nicht so dramatisch. Also klar, wenn es dann jetzt um Österreich geht, ist es für die super ärgerlich, dass sie zweimal um 4 Uhr morgens spielen. Aber auf der anderen Seite, wenn du dir die nominell absoluten Top-Nationen in Europa anguckst, die haben eigentlich durchweg schon halbwegs vertretbare Zeiten. Also die sind schon spielbar oder guckbar.
Ich verstehe, was du meinst, aber was macht denn ein WM-Feeling aus, dass du dir eben auch Spiele wie Usbekistan gegen Kolumbien anguckst und das ist jetzt halt nachts um 4. Das wird sich niemand aus Deutschland angucken. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, ja. Das wird ein WM-Feeling nahezu im Keim ersticken. Und nochmal, ja. ich check schon Zeitverschiebung und so, aber wie gesagt, 98 die WM, und ich hoffe, dass es die 98er WM ist, die in Amerika war.
In Frankreich.
Welche war es denn dann? 94?
94 kann sein, ja.
Auf jeden Fall irgendeine WM eben um diesen Zeitraum rum. Die hat in Amerika stattgefunden und da waren es eben deutlich angenehmere Anstoßzeiten. Und deswegen habe ich gedacht, dass man sich vielleicht da wieder ein bisschen dran orientiert, ist nicht so. Und deswegen, auch was ich natürlich gesehen habe hier, Abdu hat sich über die Türkei aufgeregt, die natürlich noch nicht mal qualifiziert sind, aber sollten die sich qualifizieren, dann haben die, glaube ich, auch dreimal in der Nacht den Slot gebucht. Für so eine erste WM seit 30 Jahren ist das auch tough. Deswegen, keine Ahnung. Also, ich muss sagen, natürlich, bei mir war auch noch nie so riesen jetzt WM-Vorfreude auf dieses Turnier da 2026. Diese Anstoßzeiten machen es auf jeden Fall nicht besser.
Ja, vor allem, weil halt auch irgendwie gar keine Routine reinkommt, ne? Also, bei den letzten Welt- und Europameisterschaften hattest du es ja immer, dass du drei Anschlusszeiten hattest. Es wurde um 15 Uhr gespielt, es wurde um 18 Uhr gespielt, es wurde um 21 Uhr gespielt. Meistens waren es so ziemlich die Zeiten. Jetzt guckst du da drauf, mal um 4, mal um 5, mal 18 Uhr, mal 19 Uhr, 2 Uhr morgens, Mitternacht, 23 Uhr. Also, es wird zwischen 18 und 6 Uhr morgens zu jeder vollen Stunde angestoßen. Also nicht an jedem Spieltag, zu jeder Uhrzeit, aber wenn du da durchgehst, da kannst du dich ja nicht drauf einstellen, gut, wir spielen heute um 19 Uhr, das heißt, nächstes Mal spielen wir um 22 Uhr oder dann halt um 1 Uhr morgens, weil es immer 3 Stunden versetzt ist. Es wird halt echt zu jeder Tageszeit angestoßen. Und das wird, glaube ich, auch nochmal enorm schieben, beziehungsweise enorm den WM-Hype ein bisschen bremsen, weil du dich halt nicht drauf einstellen kannst, weil du wirklich genau gucken musst, wann spielt wo welches Spiel. So, und wie du dann gerade gesagt hast, dann kommen da halt auch Spiele wie Ecuador gegen Curaçao, einer von 104 Super Bowls natürlich, auf den ich mich wirklich schon extrem freue. Mindestens genauso wie den Super Bowl zwischen Tunesien und Japan und Neuseeland gegen Ägypten, darf man natürlich auch nicht vergessen. Wird eine Hammer-WM. Ich glaube, ich entscheide mich nochmal um. Ich glaube, ich fliege doch hin. Wird super.
Super, ja. Ich habe deinen Take gerade einmal kurz genutzt, um meine Fakten tatsächlich auch zu belegen. Du hattest recht, 94 die WM in Amerika. Und die Anstoßslots waren 17 bis 1.30 Uhr. Das letzte Spiel um 1.30 Uhr und da reden wir auch natürlich von, ja, das ist auch in der Nacht, aber es ist was anderes wie ein Spiel um 3, um 4 oder dann wieder morgens um 6. Und da dachte ich, dass man sich einfach an den Slots orientiert und sagt, okay, dann nimmt man das gut. Auf der anderen Seite hätte man auch schlau sein können. Die WM war natürlich ein bisschen kleiner. Man muss mehr Spiele unterbringen. Und dann ist es logisch, dass du vielleicht dann auch viel, viel mehr an die Westküste ausweichen musst. Und da bist du dann natürlich auch irgendwie, also gefangen in einem Zeitrhythmus, den du dann halt gehen musst. Aber das bringt mich zu meinem nächsten Thema
mit 48 Teams. Es ist ja auch schon 30 Jahre her, ne? Und seitdem ist der Planet auch ein bisschen wärmer geworden und der Sommer ist in den USA, ohne dass ich es jetzt belegen kann, aber tendenziell vielleicht auch nicht mehr so, dass du da halt um 14 Uhr spielen kannst. Also wenn du die Anstoßzeiten dann weiter vorziehst, dann bist du dann ja tendenziell auch eher in den Tagesstunden, was im Sommer in den USA auch extrem heiß werden kann.
So, da sind wir jetzt angekommen. Klimaerwärmung macht uns sogar unsere Weltmeisterschaft kaputt. Jetzt können die ganzen Idioten, die das Ding immer noch leugnen, mal hier. Das habt ihr jetzt davon.
Merkel, gib uns die WM zurück.
Ja, gib uns doch bitte unsere gute alte Zeit zurück. Gruppe mit Curaçao, Ecuador und der Elfenbeinküste. Was ist dein erster Gedanke zu dieser Hammergruppe?
dass es halt traurigerweise wirklich eine der stärksten im Turnier ist, ne? Also, wenn du da dann drauf guckst, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass Deutschland da maßloser Favorit ist und Nick Woltemade bis zum 16. Finale wahrscheinlich Miroslav Kloses WM-Rekord eingestellt haben wird. Ja, aber es löst halt echt nichts in mir aus, ne? So, du guckst dir das an und denkst dir dann nur, gut, alles außer 9 Punkte wären für Deutschland schon peinlich. Und ich glaube, so muss man das auch einfach klar sehen und betrachten. Wir haben Ecuador in der Elfenbeinküste, glaube ich, schon ein paar Mal während Turnieren gehabt. Ecuador zumindest auch mal 2006. Tja, müssen wir können. Also das darf nichts außer ein 3 Siege für Deutschland und ein 15-2 Torverhältnis geben.
Ich glaube, dann hast du dich gerade am Anfang einmal versprochen, weil du meintest, es ist ist einer der stärkeren Gruppen, aber du meintest hoffentlich einer der schwächeren.
Nein, weil du guckst dir die anderen Gruppen an und da kommt ja noch weniger. So Elfenbeinküste und Ecuador sind ja zumindest mal Gegner, die auch durchaus eine Fußballkultur im eigenen Land haben. Und bei den anderen Gruppen guckst du es dir an und denkst dir, okay, gut, Iran und Neuseeland in einer Gruppe, Kap Verde, Saudi-Arabien in einer Gruppe. Todesgruppe ist vielleicht Gruppe I mit Frankreich, Norwegen und Senegal, okay. Aber ansonsten, also du hast ja in jeder Gruppe eigentlich 2x Kanonenfutter. Und bei uns haben wir wahrscheinlich, bei allem Respekt natürlich, 1x Kanonenfutter dabei. Und zwischen Ecuador und der Elfenbeinküste wird sich Platz 2 entscheiden. Aber also, ja, doch, ich bleib dabei, wenn ich mir alle Gruppen angucke, es ist eine der stärkeren Gruppen.
Okay, sehe ich auch ein bisschen anders, aber ich sehe es dann auch in dem Sinne anders, weil mir es gar nicht so drum geht, okay, du spielst dann gegen 2, die auf jeden Fall wahrscheinlich auch kicken können werden. Ich will jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das musst du gewinnen bei einer Weltmeisterschaft. Dir fehlt halt in der Gruppe so ein, ich will jetzt nicht sagen ebenbürtiges Team, aber es gibt ja schon, zum Beispiel, du hast gesagt, Frankreich muss gegen Norwegen spielen, ne? Argentinien muss gegen Österreich spielen, England muss gegen Kroatien spielen. Das finde ich dann schon nochmal deutlich unangenehmer, wenn du jetzt halt, wir müssen ja nicht drüber reden, dass all diese Teams, die ich gerade genannt habe, die werden alle weiterkommen. Dafür ist der Modus quasi unmöglich, in der Gruppe rauszufliegen, wie du ja auch richtig gesagt hast. Da ist auch viel Kanonenfutter einfach mit dabei. Und also, das ist für mich dann auch so ein bisschen der Bezug. Wir hatten es vor ein paar Wochen bei der Beachvolleyball-WM. Da war es quasi auch unmöglich, rauszufliegen in der Gruppenphase, weil du eben Teams dabei hattest, die eben nicht auf dem Niveau spielen, das du eben auf der World Tour hast. Und so ist es bei dieser Weltmeisterschaft auch. Ich finde aber, dass Deutschland in dem Sinne schon ein bisschen Glück hat, weil du jetzt kein klar zweitbestes Team dabei hast. Verstehst du, wie ich es meine? Also du hast jetzt kein Kaliber Kroatien oder eben ein anderes sehr gutes Team aus Europa. Und dabei möchte ich nicht sagen, dass du Ecuador irgendwie unterschätzen sollst. Ich glaube, die sind Zweiter geworden in der Quali in Südamerika. Also haben Brasilien hinter sich gelassen. Das ist jetzt schon kein Fallobst, aber bin bei dir. Bei einer WM musst du diese Gruppe jetzt endlich mal wieder gewinnen. Und ja, dann geht's aber schon wieder weiter, ne? Dann rechnest du ja immer weiter. Ich glaube, 16. Finale spielst du dann gegen irgendeinen Gruppendritten. Und wenn Frankreich die Gruppe gewinnt, hast du ein WM-Achtelfinale gegen Frankreich. Na, Prost Mahlzeit.
Mhm. Ja, gut, das gehört dann da auch dazu, ne? Und man muss mal gucken, wie sich Frankreich bis dahin entwickelt. Für Frankreich gegen Norwegen in der Gruppe, finde ich, ist es kein No-Brainer, dass du da Gruppenerster wirst. Also ja, Norwegen ist schon ein sehr, sehr heißer Underdog-Pick jetzt für die anstehende WM. Aber ja, gucken wir erstmal, warten wir mal ab, bis die Gruppen dann auch vollzählig sind, bis wir dann auch sehen, ob Türkei und Italien sich dann am Ende qualifizieren. Wobei, nee, die sind sogar in einem Quali-Baum, oder?
Die sind unterschiedlichen.
Na gut, aber dann reden wir da nicht über ungelegte Eier. Ich freue mich vor allem auf den 27.06. auf das Pride-Match, was bei der WM ausgetragen wird,
am
Lumen Field in Seattle, Washington, wofür sich das lokale Komitee eingesetzt hat, dass es auch ein Pride-Spiel geben wird bei der Weltmeisterschaft. Und wie der Zufall es so will, wird es ausgetragen zwischen dem Iran und Ägypten. Also wirklich GGs, da freuen sich aber zwei Nationen drüber. Wurde sich natürlich auch schon von den entsprechenden Verbandsvorständen kritisch zu geäußert, dass der Iran natürlich nicht für ein Pride-Spiel einstehen will. Es lässt einen wirklich nur noch den Kopf schütteln, ne? Also du guckst dir jedes einzelne Thema an, was rund um diese WM aufkommt, und denkst dir, Leute, hört das alles irgendwann einfach auf? Es ist doch geil, dass wir ein Pride-Spiel veranstalten können. Es ist doch geil, dass auch mehrere Nationen dann mit dabei sein können, aber irgendwie ja, verkommt dann doch absolut alles daran.
Ja, mal gucken, was alles noch so passiert. Halbes Jahr ist es ja noch. Aber ja. Der Auftakt war auf jeden Fall schon mal, naja, wie soll ich sagen, sehr fragwürdig, um es mal so auszudrücken, damit mich Donald auch noch ins Land lässt, wenn ich da vielleicht irgendwann mal Basketball gucken möchte. Ja. Gut, hast du noch was zum Fußball?
Ich bin einfach sehr froh, ob meine Entscheidung nicht hinzufahren, und das wird jeden Tag besser.
Gut, dann lass uns kurz oder lang, je nachdem, wie viele Worte du über dieses sauspannende WM-Finale verlieren möchtest, über die Formel 1 sprechen. Wir hatten es tatsächlich sogar schon im Bürokontext vorgestern ein bisschen angesprochen und waren uns da zumindest nicht so ganz einig. Ich habe geguckt, das schon mal für alle Podcast-Hörer vorneweg, mein erstes Rennen und einziges Rennen, das ich diese Saison live und quasi, oder ich habe es probiert, in voller Länge zu gucken. Und so viel schon mal, mich hat's nicht bekommen. Aber du kannst ja gerne mal aus deiner POV erzählen.
Ja, es zieht sich so ein bisschen durch die gesamte Saison durch, dass es halt grundsätzlich in der Gesamtkonstellation unfassbar spannend war, aber die Rennen halt, ja, meistens Formel 1 typisch, nicht zwingend immer performen. Das zählt dann schon mit dazu, und am Wochenende hat es da keinen Abriss getan. Deswegen fand ich es tatsächlich auch schade. Das war der Hauptgrund, warum ich letzte Woche eigentlich Podcast aufnehmen wollte, weil diese Grundkonstellation vor dem WM-Finale halt einfach so unsagbar spannend war, ne? Also Max Verstappen, das Rennen davor gewonnen, Lando Norris und Oscar Piastri sind disqualifiziert worden, wobei das war schon die Woche davor, glaube ich.
Das haben wir sogar noch besprochen, ne?
Ja, genau. Auf jeden Fall, long story short, Verstappen 12 Punkte hinter Norris und 4 Punkte vor Piastri. Das heißt, es waren alle Konstellationen drin. Piastri konnte Weltmeister werden, Verstappen konnte Weltmeister werden, Norris konnte Weltmeister werden. Und darüber haben sich halt einfach alle Leute schon gefreut, und die Internetforen haben gebrannt, und das war halt einfach cool. So diese generelle Spannung vor dem WM-Finale, und dass du halt einfach nicht wusstest, okay, passiert jetzt noch irgendwas Wildes? Max Verstappen, was geht mit ihm am Wochenende? Dann holt er in einer überragenden Qualifying-Runde dann auch noch die schnellste Rennrunde, beziehungsweise die Pole-Position, und du weißt nur, okay, gut, es ist dann alles irgendwie heiß. Ja, und dann waren die ersten 4 Runden vom Rennen auch tatsächlich heiß, weil Norris auf 2 gestartet ist und direkt überholt wurde von seinem Teamkollegen Oscar Piastri. Charles Leclerc war direkt an ihm dran. Und das war's dann auch. Mehr ist dann halt auch im Rennen nicht passiert. Yuki Tsunoda ist nicht gerade ausgefahren und in Lando Norris rein. So, und dann, ja, hätte es natürlich noch irgendwie 1-2 Szenarien gegeben, auf die man sich dann auch im Rennen gefreut hat. Also deswegen, ich fand es schon interessant zu gucken. Es war schon spannend, dann auch zu sehen, okay, gut, wie geht jetzt McLaren mit der Situation um? Gibt es irgendwie nochmal einen Case, dass ein Charles Leclerc dann noch rankommt? George Russell, dass der eventuell Max Verstappen zum Weltmeister machen würde, wäre auch ein geiles Szenario gewesen. Aber ja, das hat es dann alles nicht hergegeben. Die Grundspannung war natürlich trotzdem die ganze Zeit da. Und ich fand es trotzdem super spannend zu gucken. Ja, weil halt jederzeit Game on the Line war, und sobald ein McLaren den Geist aufgegeben hätte, dann hätten wir uns aber nochmal ganz anders unterhalten. Und ich finde, das war halt so diese Grundatmosphäre während des Rennens. Dass das Rennen an und für sich jetzt nicht super spannend war, gehört zur Wahrheit dazu. Das ist so.
Und damit beantwortest du, finde ich, auch meine Frage. Natürlich ist es sehr, sehr viel hätte, und wenn das passiert wäre, dann wäre wieder Szenario XY eingetroffen. Aber wenn man nur stumpf das Rennen begutachtet, und ich weiß, das ist bei so einem WM-Finalkampf auch ein schlechter Take, aber an sich das Rennen ist erstmal, da passiert nichts. Also es ist nichts passiert, Verstappen Start-Ziel-Sieg, Norris hat das am Ende auch souverän runtergefahren und Piastri hatte nie wirklich eine Möglichkeit noch einzugreifen. Wenn du es ganz nüchtern nach dem Rennen betrachtet, dann ist das am Ende so gewesen. Oh, ja. Ich gehe vollkommen mit, ich fand die ersten 4 Runden super, also Start top, dass Norris direkt einmal gleich einer nach hinten geht, Leclerc kommt super weg und macht die ersten 4, 5, 6 Runden auch wirklich Druck. Und dann hätte ich das Rennen wirklich sehr, sehr gerne gesehen, dass Leclerc vorbeigeht und Norris ist mal kurz nicht Weltmeister und was passiert dann? Aber dadurch, dass das leider nie passiert ist und bei mir auch die ganze Zeit im Hinterkopf war, ja gut, selbst wenn der Leclerc jetzt den Norris noch schlucken sollte, dann macht McLaren hier den von wegen Oscar, du fährst mal bitte kurz einmal langsam und lässt den Norris wieder an dir vorbei. Deswegen war für mich so diese finale Spannung, war einfach nicht drin. Und ich verstehe schon dieser Gedanke zu sagen, ja, was passiert denn jetzt, wenn ein Auto ausfällt? Ja, was passiert denn jetzt, wenn der Norris vielleicht, keine Ahnung, plötzlich einen Platten hat? Dann ist wieder alles offen und alles wieder spannend. Aber das hat mir nicht gereicht, um mich wirklich da an die Couch zu fesseln und zu sagen, ey, okay, vor allem, und das hast du ja auch schon gesagt, die Ausgangslage war eigentlich so geil. Und dafür ist halt, für die Ausgangslage, die davor eigentlich drauf stand, ist das Endprodukt, was am Ende rauskommt, einfach, ist dem nicht gerecht geworden, finde ich.
Ja, und dafür muss man halt einfach sagen, es ist schade, dass Norris Vierter hätte werden müssen. Beziehungsweise, dass ihm dritter Platz gereicht hat und halt drei Competitors da waren. So, wäre da tendenziell noch ein Vierter mit dabei gewesen, der mit eingreifen kann, für den es auch um was geht, dann wäre es halt auch noch einfach nochmal ein anderes Rennen geworden. Ne? Aber so haben am Ende zwei Punkte gefehlt. Und auch da, wenn du es dir dann wieder im Gesamtkontext anguckst, zwei Punkte über eine gesamte Saison ist halt ein absoluter Fliegenschiss. Und das ist ein super, super spannendes Ding gewesen. Am Ende hat es aufgrund von Kleinigkeiten nicht gereicht. Da wird man nochmal in die Tiefenanalyse gehen, welches Überholmanöver dann wirklich hätte sein müssen und wo man sich vielleicht noch hätte wehren können. Ob Kimi Antonelli dann in der Woche davor wirklich Lando Norris einfach vorbeigelassen hat oder ob er sich verfahren hat. Ja, es sind dann am Ende die Kleinigkeiten, die es entschieden haben. Aber dass die Rennen nicht sonderlich immer von Spannung geprägt sind, vor allem nicht für den neutralen Zuschauer, das lässt sich auch einfach nicht wegdiskutieren. Das gehört genauso zur Wahrheit.
Aber wir sind uns ja abschließend einig, dass nicht der beste Fahrer Weltmeister geworden ist, oder?
Es ist nicht der beste Fahrer Weltmeister geworden, aber es ist ein verdienter Weltmeister. So, am Ende,
das habe ich nicht gesagt. Nochmal, ich bin der Erste, der die ganze Zeit sagt, ich feiere es jetzt nicht, dass Verstappen irgendwie jetzt einen nach dem anderen holt. Deswegen, also ich find's gut, dass es Norris geworden ist. Aber wenn du auch da wieder objektiv drauf guckst, dann hat der schlechtere Fahrer in dem Fall gewonnen. Und das ist nicht unbedingt unverdient, sondern der hat halt zur richtigen Zeit wichtige Punkte geholt. Und das hat Verstappen nicht. Und das wäre also, nochmal, ich finde es nicht schlimm oder nicht schlecht, dass Norris gewonnen hat. Für mich ist bloß irgendwie jetzt über die letzten Rennen dann schon nochmal deutlich geworden, dass Verstappen schon den Tick eigentlich besser ist.
Ja, den Tick abgebrühter, würde ich sagen. So, und das sagt Norris ja auch die ganze Zeit über sich selbst, ne? Dass er dann sagt, gut, war ich immer mit der entscheidenden Dreckigkeit dann auch drin in den Rennen? Wahrscheinlich nicht. Hätte ich hier nochmal ein bisschen mehr um jeden Preis überholen können? Wahrscheinlich schon. Aber er war froh, dass er es auf seine Art hat lösen können. Und dafür muss man ihm Respekt zollen, weil das hat die letzten Jahre nicht funktioniert. Und er ist sich trotzdem treu geblieben, hat trotzdem gesagt, nee, man kann auch nett sein und Weltmeister werden. Du musst kein Max Verstappen sein, der in seinen ersten Jahren alle Leute kurz und klein fährt. Und zwar nicht, weil er sie in Grund und Boden fährt, sondern weil er sie halt wirklich einfach kaputt fährt. Ja, und das war Norris nie. Und er hat immer seine liebe Seite beibehalten. Ich würde es mir immer noch wünschen, dass er die manchmal auch ablegt, so dass er auch manchmal irgendwie sein kleines inneres Arschloch findet. Aber wer weiß, vielleicht hat er das einfach nicht in sich so, und hat es trotzdem geschafft, dieses Jahr diese Konstanz zu bringen. Vor allem lag er auch eine ganze Zeit lang hinter Piastri, ist dann aber gekommen, als es drauf angekommen ist, hat sich von Max Verstappen im Rückspiegel nicht einschüchtern lassen. Auch wenn ich beide bin, dass Max der bessere Fahrer ist, verdienter Weltmeistertitel für Norris, hätte ich dir vor zwei Monaten auch nicht unterschrieben, dass ich dir das heute so attestiere.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber noch ein letzter Take zu Piastri, der muss ich schon auch irgendwie so ein bisschen verarscht vorkommen, weil eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, war es schon auch irgendwie seine Saison. Also, oder es hätte seine Saison werden können. Die Frage ist ja, man weiß ja nicht so richtig, was nächstes Jahr passiert. Viele neue Autos, viele neue Motoren, alles irgendwie nochmal ein bisschen durchgewürfelt. Und als Piastri fragst du dich ja, ist das so ein Once-in-a-Lifetime-Ding gewesen oder bekommt man nochmal eine Chance?
Ja, ich glaube schon, dass sie nochmal ihre Chance kriegen werden. Die McLarens haben einfach gezeigt, ne, weil das muss man sich auch wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dass sie letztes Jahr, oder ich glaube 2023 war sogar, dass sie da ja im Sommer noch mit Abstand die Letzten im Fahrergrid waren und dass sie von jetzt auf gleich einen geisteskranken Turnaround hinbekommen haben, mit dem sie das schnellste Auto auf dem Grid produziert haben. Dann gibt es jetzt nächstes Jahr eine Regeländerung. Es gibt nochmal wieder ein bisschen Tappen im Dunkeln, womit man gucken muss, wo stehen die ganzen Teams überhaupt. Es kommen zwei neue Teams rein mit Cadillac und Audi. Also Audi übernimmt ja Sauber und da darf man dann auch mal sehen, wer trifft besser die neuen Regularien, für wen fühlt sich's besser auf der Strecke an. Aber ja, McLaren wird nicht von jetzt auf gleich wieder verschwinden. Also ich glaube, die haben wir jetzt erstmal wieder ein paar Jahre oben.
Gut, dann machen wir das Kapitel Formel 1 doch auch erstmal zu. Und gehen dann 2026 wieder mit rein. Lass mich einmal kurz meine Football-App aufmachen. Aber stimmt, wir müssen einmal kurz den gefallenen Champion machen. Ja, wir müssen einmal kurz Never Bet Against the Chiefs in the Playoffs. Aber man kann nicht mehr auf sie setzen in den Playoffs, weil sie raus sind. Und das sogar schon relativ früh.
Nee, sie sind noch nicht raus.
Ja,
ich weiß nicht, wo das herkommt. Raus. Letzte Woche hatte mir das, also irgendjemand hat wahrscheinlich geheadlined, aber das stimmt nicht. Also ja, es ist sehr unwahrscheinlich, aber Playoff Picture gibt denen gerade noch 15%. Also ja, es ist natürlich, sind es nur 15%, aber wer realisiert 15%, wenn nicht die Chiefs? Du hast es mir ja auch schon vor zwei Wochen gesagt, dass sie ein Do-or-Die-Game gehabt hätten und da habe ich auch schon gesagt, irgendwie noch nicht, so, aber das Ding ist halt, sie gewinnen ihre Spiele nicht. So, es kommt jetzt gerade drauf an und sie gewinnen ihre Spiele nicht. Das war schon gegen die Cowboys so, da haben sie noch knapp verloren und gegen die Texans sind sie jetzt untergegangen. Also da haben sie halt 20-10 verloren. Die sind jetzt in der Bringschuld. Ich gehe jetzt mit, ab jetzt sind es Do-or-Die-Games. So, und jetzt gehen die Playoffs für die Chiefs los. So, und jetzt darfst du mir sagen, ob du dich immer noch traust, nicht mehr against the Chiefs zu betten.
Also nee, traue ich mich nicht. Und für mich sind sie auch raus. Was sagst du, 15%? Hast du da, ist das belegt? Weil ich glaube, es ist deutlich weniger. 15% klingt nämlich sogar relativ viel. Weil sie müssen jetzt nicht nur ihre letzten vier Spiele alle gewinnen, sondern also die Konkurrenz muss auch massivst für die Chiefs spielen, dass das irgendwie noch rechnerisch möglich ist.
Ja, gerade nachgeguckt, muss mich korrigieren, 13%. Also Current Playoff Probability sind 13%. Wenn sie gewinnen, steigt sie auf 19. Ne? Also es geht jetzt wirklich von Spiel zu Spiel, dass sie sich irgendwie wieder hocharbeiten müssen. Es sieht super unrealistisch aus, weil die Texans liegen durch diesen Sieg auf Platz 7 im Playoff Picture in der AFC und die Chiefs sind zwei Siege dahinter. Es gibt nur noch vier Spiele. Also da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass es super schwierig wird, vor allem wenn man sich dann jetzt auch das restliche Programm der Chiefs anguckt. Also die kriegen die Chargers, die kriegen die Titans, die kriegen die Broncos und die kriegen die Raiders. Broncos sind ein super Team im Moment. Ich glaube, die Chargers stehen auch ganz gut da, stehen bei 9-4. Also das ist, wird unfassbar hart. Jetzt kommt es halt auf Playoff-Performance an. So, ich traue es ihnen aber ehrlich gesagt auch nicht zu.
Und also das ist es, es geht mir gar nicht so um das Programm oder um das Programm der möglichen Gegner, sondern es geht darum, die haben vier der letzten fünf Spiele verloren. Mahomes hat, glaube ich, letzte Woche drei Interceptions geworfen. So das, also das sind eben auch nicht die Chiefs, wo du gesagt hast, okay, jo, die kommen schon einfach nochmal und in den Playoffs können die den Schalter umlegen und spielen dann eben wieder ihren besten Football. Und deswegen, also würde ich jetzt auch keinen Cent mehr darauf setzen, weil die einfach an sich irgendwie nicht mehr stimmig wirken.
Ja, das ist so. Aber ist nicht schlimm. Wir können uns einfach dann alle gemeinsam auf den Green Bay Packers Hype Train setzen. Der, mal gucken, ob er jetzt am Wochenende dann wieder einen Dämpfer bekommt. Packers gegen Broncos. Also die Broncos, gerade der heiße Scheiß in der AFC, die stehen 11-2. Aber wir stehen halt auch 9-3-1, ne? Und die letzten Wochen liefen schon auch wieder ganz gut. Also der Hype-Train, der legt langsam wieder ab. Und ich freue mich drauf. Wird eine gute Endphase der Saison. Wie geht's deinem Fantasy-Team?
Oh, frag nicht. Wir sind jetzt hier quasi angekommen in den Playoff-Wochen unserer Fantasy-Liga. Da gibt's ein oberes Bracket, die spielen um den Sieg. Und da gibt's ein unteres Bracket, die spielen um den letzten Platz und ich bin natürlich im unteren Bracket. Ich bin nicht Letzter geworden in unserer Liga. Den Titel hat sich Jona gesichert, zumindest der Regular Season. Und jetzt spielen wir quasi nochmal im unteren Bracket aus, wer dann quasi auch final ganz, ganz unten steht. Aber ja, ich glaube sogar diese Woche verliere ich ein Matchup gegen auch jemanden, der unten drin stand, aber dem seine Defense gibt ihm irgendwie 32 Punkte oder so. Also so ein ähnliches Ding, was du damals wie gegen Jona hattest, aber ich werde nächstes Jahr stärker zurückkommen. Ich hab viele Learnings aus dieser Fantasy-Saison gezogen. Wurde auch mal zu mal von meinen Leuten hingelassen. Ich habe ja immer gesagt, ich bin quasi mit Justin Jefferson als einer meiner ersten Picks gegangen. Der hat einfach aufgehört, Football zu spielen. Der mag sein Team nicht, der mag sein Quarterback nicht. Das beste Beispiel ist, die Vikings gewinnen, glaube ich, 31-0. Jefferson fängt 2 Bälle für 11 Yards und das ist deren Top-Receiver, weißt du? Also mit diesem Team spiele ich. Deswegen, ich hab losgelassen, werde hoffentlich nicht Letzter, beziehungsweise bin jetzt in der Regular Season nicht Letzter geworden. Und werde nächstes Jahr stärker zurückkommen.
Ja, fair. Ich habe es gerade eben so geschafft, mich oben zu halten. Also mir ein Viertelfinalticket zu sichern. Das, obwohl ich wirklich geisteskrank verprügelt wurde. Ne? Ich habe jetzt letztes Wochenende 130 Punkte gemacht bei Fantasy. Und Strong. Das ist gut. Also das ist ein guter Spieltag. Mit 130 Punkten gewinnst du gegen 70% der Gegner, würde ich mal sagen. Ich krieg 173 gedrückt. Wirklich. 173 Punkte ist, glaube ich, Highscore in der Saison bislang. Hab auch gegen den Tabellenführenden gespielt, aber ich bin Sechster geworden und Platz 6 reicht halt gerade noch für einen Viertelfinalspot. Platz 7 qualifiziert dich für den sogenannten Toilet Bowl, also das Ausspielen des letzten Platzes. Hätte der hinter mir gewonnen, dann wäre ich tatsächlich noch rausgeflogen. Dann hätten wir uns wahrscheinlich gebettelt darum, wer dann am Ende in den See springen darf. Aber so hat es bei mir gerade noch gereicht. Ey, und damit bin ich zufrieden. Ich hatte eine wirklich verletzungsdurchtriebene Saison. Also jeder Spieler, der gerade bei mir mal 2 Spiele in Folge gut gespielt hat, ist nächste Woche eigentlich Season-Ending rausgegangen. So, und deswegen bin ich zufrieden damit, wie es dann am Ende für mich gelaufen ist. Ja, und jetzt ab jetzt ist Bonus. Ab jetzt zählt jedes Spiel als Bonus.
Gott sagen, ey. Und damit also, wie gesagt, du hast gerade schon gesagt, Verlierer muss in den See springen, Gewinner bekommt rein theoretisch ein Trikot. Also du bist noch... Du könntest dir dann auch noch dein nächstes Packers-Trikot zulegen. Mal gucken. Mal gucken, wo das noch hingeht. Ich sag mal auch bei uns da unten ist es wirklich ein Gamble. Weil wir haben alle wirklich ein Kack-Team. Das ist jetzt einfach so, je nachdem, wer eine gute Woche erwischt, der wird am Ende vielleicht irgendwie nochmal mit einem blauen Auge davon kommen. Aber da ist jetzt niemand irgendwie mehr so, der sagt, okay, er fühlt sich da wohl, weil er wahrscheinlich ein besseres Team hat. Also.
Ja. Ja, jetzt ist es von Woche zu Woche, ne? Also jetzt ist es wirklich, braucht man da irgendwie Glück, dass die Spieler dann in den entscheidenden Momenten performen. Gegen wen spielst du? Wen hast du als...
Eve tatsächlich.
Oh, und der ist, also ihn würde...
Ja, Eve hat eigentlich schon ein gutes Team, wie gesagt, Gegner. Der hat einfach Pech mit seinen Gegnern gehabt. Deswegen, ich also antizipiere eigentlich, dass ich dann tatsächlich das große Finale um den Sprung in den See bekomme. Das große negative Finale in dem Fall.
Da dürfen wir uns dann nächste Woche drüber freuen. Also bei Martin bleibt spannend. Was machen deine Warriors? Haben die sich?
Ja, wir sind im Mittelmaß gefangen, muss ich ehrlich sagen. Es ist also gerade nichts Halbes und nichts Ganzes. Wir haben jetzt auch das erste Mal ein bisschen länger Pause gehabt. Also die Woche jetzt quasi gar nicht gespielt. Ich glaube 13 und 12. Lohnt sich ehrlich gesagt nicht drüber zu reden. Wenn wir einmal kurz über ein Team in der NBA reden wollen, dann müssen wir über die Oklahoma City Thunder reden. Die stehen 24-1 und sind drauf und dran, vielleicht den Golden Warriors-Rekord von 73-9 zu brechen, wenn die so weitermachen. Das ist wirklich verrückt. Und das Lustige ist ja so ein bisschen, es war mit Ansage, dass das irgendwann passieren wird, weil es einfach ein Team ist, das extrem, extrem gut gewirtschaftet hat mit den eigenen Picks, haben sich da jetzt ein absolutes Superteam aufgebaut. Und das Perverse ist, die haben immer noch so viele Picks. Aktuell würden die den First-Round-Pick der Clippers bekommen. Die Clippers sind aktuell so scheiße, dass das tatsächlich auch einer der ersten 5 Picks werden könnte. Und also für die Liga ist das ein miserables Zeichen, weil das Ding ist, viele haben gesagt, mal gucken, ob die das so in der Konstanz auch durchkriegen. Die schlechte Nachricht ist, die Art und Weise, wie die Spiele gewinnen, das ist, die rollen einfach wie ein Orkan drüber. Ich glaube, jetzt auch gestern Nacht wieder mit 40 oder so gewonnen gegen die Phoenix Suns. Es gibt ein absolutes Superteam und da ist aktuell so ein bisschen die Frage, ob die irgendwie mal noch anfangen zu straucheln. Ansonsten muss man denen aktuell zutrauen, dass die den eigentlich unerreichbaren Warriors-Rekord von 73 Siegen und nur 9 Niederlagen in einer Saison dieses Jahr möglicherweise pulverisieren könnten.
Ich wollte gerade sagen, pulverisieren ist wahrscheinlich das Wort, was man dafür finden muss, ne? Also das Spiel gestern Nacht war ja auch noch In-Season-Tournament. Also da gibt es ja ein paar Spiele, die zählen als Regular-Season-Games und fürs In-Season-Tournament. Du hast ja gerade echt das Gefühl, da kann jeder kommen. So, es ist ja scheißegal, wer vorbeikommt. Die Thunder, die zerstören die halt. Und bei denen habe ich auch das erste Mal so richtig, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich NBA verfolge, aber seitdem du mir von der NBA erzählst, das Gefühl, dass es ein Spiel ist, dass es ein Team ist, das jedes Spiel ernst nimmt. Und das ist dann halt für den Rest der Liga gefährlich.
Ja, vor allem, weil die halt natürlich auch checken, es geht um diesen Rekord. Und also,
ja,
wenn du dann so gut bist und dann auch noch mit so einer Ernsthaftigkeit in jedes dieser Spiele reingehst und sagst, okay, wir committen uns jetzt drauf. Und das ist natürlich, wie gesagt, die Warriors damals, und das wird jetzt ja auch im Nachhinein immer wieder von den einzelnen Akteuren, sei es ein Draymond Green, sei es ein Steph Curry, so gesagt, ja, das ist schon ein Commitment zu sagen, du nimmst jedes dieser 82 Regular-Season-Spiele extrem ernst und try-hardest da drauf, das zu gewinnen und lässt vielleicht jetzt nicht mal irgendwie los, wenn du im vierten Viertel mit 15 hinten bist, sondern, also, ist ja auch so ein bisschen einfach dann, ich will jetzt nicht sagen Erwartungsmanagement, aber vor allem dann auch einfach, also Health-Management, je nachdem, wie viel bist du denn bereit, deinen Körper zu investieren und vor allem dann, in der NBA sagt man ja immer, du musst im Mai fit sein, wenn dann die Playoffs losgehen und wenn du dann eben schon 82 Spiele getryhardet hast und deswegen haben die Warriors vielleicht auch in diesem Jahr, als sie 73-9 gegangen sind, nicht den Titel geholt, aber bei den Thundern vor allem das Ding ist, die sind blutjung. Guck dir das Team an. Das ist jetzt kein Team, was irgendwie mit älteren Veterans da vollgespickt sind, die einfach schon viel gespielt haben, sondern das sind eigentlich alles blutjunge Jungs. Die haben letztes Jahr alle ihren ersten Titel geholt. Die sind alle noch hungrig. Die haben alle noch Bock, ja, quasi ihre eigene Geschichte so zu schreiben. Wenn ich aktuell drauf wetten müsste, würde ich wahrscheinlich immer noch drauf gehen, dass sie es nicht schaffen werden, was eigentlich dumm wäre, weil wenn ich glaube, prozentual drauf guckst oder jetzt mal die Win-Probability dir anguckst, dann spricht eigentlich alles dafür, dass die diesen Rekord pulverisieren sollten. Ich bin gespannt. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, sie schaffen es nicht. Auch weil ich natürlich aus Warriors-Brille drauf gucke und sage, ich will nicht, dass sie es schaffen. Aber die sind auf jeden Fall so nah dran, wie es in den letzten 10 Jahren niemand war.
Dann gehe ich dagegen. Dann schmeiße ich heute einfach wieder mit den Hottakes um mich. Diesmal aber völlig ohne jegliche Grundlage. Die Thunder, die sind es dieses Jahr. Die holen 80 Siege.
80 Siege. Wenn sie ja gut.
Noch ein Spiel verlieren.
Sie verlieren noch ein Spiel.
Ja, ja gut, genau,
wenn so du den durchbringst, Bank, dann mal wieder Chapeau. Das wäre einer deiner hottesten Hottakes.
Ja, wahrscheinlich schon. Gut, ich muss mal kurz überlegen, hat man da was? Bei dir ist gerade viel Volleyball, ist da was Spannendes passiert?
Nö, ich glaube, da können wir nächste Woche gerne nochmal drüber sprechen. Also aktuell stehen die Halbfinals an, dann geht es auch in Richtung Pokalfinale, oder dann steht auch die Pokalfinalisten fest, das ist dann quasi das nächste Spannende. Die Liga ist weiterhin wild, gute Teams verlieren gegen schlechte Teams, das macht es aber extrem interessant, aber können wir uns gerne nächste Woche nochmal ein bisschen mehr Zeit nehmen, um das einmal abzurappen. Ich glaube, für heute passt es dann auch.
Super, dann machen wir das so. Wünschen wir euch natürlich erstmal wieder ein schönes Sportwochenende, schöne Sportwoche. Geben uns Mühe. Wobei nächste Woche, ich bin im Urlaub. Es könnte ein bisschen schwierig werden. Das ist
wieder bangt von Urlaub zu Urlaub.
Ja, aber ist okay. Ja, ich hüpfe von Urlaub zu Urlaub zu Urlaub zu Urlaub. Mal gucken. Aber ich glaube, einmal vor Weihnachten melden wir uns nochmal.
Das schaffen wir. Gut, soll es gewesen sein. Bis Macht's dann. Gut. Ciao, ciao.